Ich möchte mit einer Geschichte anfangen, spielt in den 20er Jahren. Und zwar geht es da um Calvin Coolidge, der war in den 20er Jahren, wie gesagt, Präsident der USA. Und der hatte einige Leute aus seiner Heimatstadt zum Essen ins Weiße Haus eingeladen. Ich weiß nicht, wie es euch da jetzt gehen würde. Den Leuten ging es auf jeden Fall so, dass sie doch was unsicher waren und nicht recht wussten, wie soll man sich bei so einem Anlass angemessen verhalten. Man ist schließlich nicht jeden Tag in der hohen Gesellschaft. Und so hatten sie die Idee, komm, wir machen einfach alles genauso, wie es der Präsident auch macht. Gesagt, getan, die Strategie hat das ganze Essen durch gut funktioniert. Als dann nach dem Essen der Kaffee gereicht wurde, goss der Präsident Kaffee in seine Untertasse. Und sobald seine Gäste das sahen, ja, vielleicht macht man das ja bei den wichtigen Leuten so, taten sie es ihm gleich. Als nächstes nahm der Präsident auch noch Milch und Zucker, wieder beides in die Untertasse, die Gäste genauso. Und sie waren sicher, ja, als nächstes nimmt der Präsident wohl diese Untertasse und trinkt eben daraus. Waren dann etwas pikiert, als sie Folgendes gesehen haben. Er lehnte sich zur Seite, stellte die Untertasse auf den Boden und rief die Katze. In der heutigen Predigt geht es um die Nachfolge. Und das Nachahmen ist zweifelsohne ein wichtiger Teil der Nachfolge, hat aber offenbar seine Tücken. Und das wird auch deutlich anhand von der ausgelutschten Kritik, heißt das, dass ich dann mit Sandalen rumlaufen soll, wenn ich Jesus nachfolgen soll oder ihn nachahmen soll. Deswegen lasst uns sehen, was wir heute von Jesus darüber lernen können, was es wirklich heißt, ihm nachzufolgen. Ich lese dazu Matthäus Kapitel 4 ab Vers 18. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass in dem Text zweimal das Gleiche passiert. Jesus sieht zwei Fischer, er ruft sie und sie folgen ihm. Sie lassen alles hinter sich und gehen mit ihm mit. Warum zweimal das Gleiche? Zum einen ist es natürlich so, dass es einfach so war und dass Matthäus einfach das beschreibt, wie die Situation wirklich war. Dann kann man noch dazu sagen, gut, Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, das waren ja alles wichtige Jünger, über die kann man schon mal ein paar extra Verse verlieren. Aber am wichtigsten ist, denke ich, das Folgende, dass Wiederholung ja auch einen erzählerischen Zweck hat, nämlich, dass etwas besser hängen bleibt. Und natürlich habe ich mich dann in der Vorbereitung gefragt, ja, kann man das denn so machen? Kann man einfach zweimal das Gleiche sagen? Vielleicht könnte man ja so die Einleitungen, den Aufruf Jesu und die Antwort der Jünger jeweils zusammenfassen. Aber letztendlich gibt doch der Text das vor, was er vorgibt, und er gibt hier eben zweimal das Gleiche vor. Wenn wir nochmal einen kurzen Überblick machen über den Dienst Jesu, dann findet man da vier Hauptmotive, also vier Dinge, die immer wieder vorkommen. Drei davon sind aktiv, nämlich erstens seine Lehre, davon haben wir noch nicht sehr viel gesehen, nur seine Hauptbotschaft. Dann zweitens seine Wunder und drittens das Heranziehen der Jünger. Die vierte Sache, die wir häufig finden, ist nichts, was von Jesus aktiv ausgeht, sondern das, wie die Leute auf ihn reagieren, nämlich mit zunehmendem Widerstand. Wenn wir uns heute fragen, was ist ein Jünger, dann ist eine gute vorläufige Antwort jemand, der Jesus im Zentrum seines Lebens hat. Vor längerer Zeit haben wir uns anhand von Johannes 1 schon den ersten Punkt zu der Frage, was ist ein Jünger, angesehen, nämlich der erste Schritt quasi beim Jüngerwerden. Man lernt Jesus kennen. Heute soll es um den zweiten Punkt gehen. Das erste war ihn kennenlernen, das zweite ist ihm unser Leben zur Verfügung stellen. Da das letzte Mal schon länger her ist, als ich über Jüngerschaft gesprochen habe, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung zu dem, was wir aus Johannes 1 lernen können. Das erste ist, wenn wir Jesus kennenlernen, wer ist Jesus? Der Prophet Johannes, der Täufer, stellt uns Jesus vor als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Damals wie heute hatten und haben Menschen verschiedene Vorstellungen über Jesus. Aber diese Beschreibung trifft den Kern. Sie beschreibt, wer Jesus wirklich in seinem Wesen ist, nämlich das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Was man auch in Johannes 1 beobachten kann, ist, dass Jesus zugänglich ist. Es gibt Stellen in der Bibel, da erscheint Jesus schroff oder abweisend, aber das hat dort immer seine Gründe und in der Regel liegt es daran, dass er sich in diesen Stellen mit Heuchlern rumschlagen muss. Aber wenn wir uns Johannes anschauen, wie er mit diesen Interessierten umgeht, die später seine Jünger wurden, dann sehen wir, dass er ihnen gegenüber sehr aufgeschlossen ist. Er verbringt seine Zeit mit ihnen, er zeigt ihnen, wie er so lebt. Und das Dritte, was man da beobachten konnte, ist, dass Jesus uns kennt und dass er auch unsere Vorbehalte kennt, also das, was uns von Jesus abhält. Am Beispiel von Nathanael wird deutlich, dass Jesus uns Menschen so genau kennt, schon bevor er uns getroffen hat. Also wir müssen Jesus irgendwie erst kennenlernen, aber er kennt uns schon von Anfang an ganz genau und durch. So kann der Nathanael einige Sachen über sein Leben sagen, ohne dass er ihn jemals getroffen hat. Und er sagt dem Nathanael dann, nicht um ihm zu schmeicheln, sondern ganz ehrlich, dass er ein aufrichtiges und gutes Leben führt. Das erkennt er durchaus an, aber er sieht auch, welche Vorbehalte Nathanael hat. Zum Beispiel hat er Vorbehalte gegen Jesus einfach nur, weil Jesus aus einer Stadt kommt, die er nicht mag. Und Jesus sagt aber nicht, ja, schlecht, wenn du solche Vorbehalte hast, sondern er hilft ihm auf ganz einfühlsame und führende Art und Weise über seine Vorbehalte hinweg. Wenn du Jesus jetzt auch noch nicht kennst und diesen ersten Schritt noch nicht gemacht hast, Jesus kennenzulernen, dann tu doch Folgendes. Komm zu ihm. Er ist, wie wir in Johannes 1 sehen können, zugänglich. Du brauchst ihm auch nichts vormachen, dass du irgendwie ein ganz toller Mensch wärst. Er kennt dich ganz genau. Er kennt die guten Sachen an dir, aber er kennt eben auch die Sachen, die nicht in Ordnung sind. Und so wie er Nathanael geholfen hat, will er auch dir helfen mit den Dingen, die dich noch von ihm abhalten. Dann ist es jetzt aber ganz wichtig, dass Jesus nicht zum Spaß auf die Erde gekommen ist, weil er als Gott so ein bisschen mehr mit den Menschen zu tun haben wollte, ein bisschen mehr Kontakt mit uns pflegen, sondern er ist gekommen, um ein Problem zu lösen, das so groß ist, dass wir Menschen es nicht selbst lösen können. Er ist gekommen, wie wir gelesen haben, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Und jeder Mensch hat Sünde und damit hat jeder Mensch ein großes Problem vor einem heiligen Gott. Wir können uns einreden, dass wir nicht schlimmer sind als die anderen oder vielleicht sogar ein bisschen besser, aber das ändert nichts an diesem Problem, dass wir Sünde haben und damit ein Problem vor einem heiligen Gott. Und Jesus ist ja auch nicht zum Spaß am Kreuz gestorben, sondern weil es der einzige Weg war, um uns von der Sünde zu befreien, dass er selbst die Strafe für die Sünde auf sich genommen hat. Und wer ihn um Vergebung bittet, der findet Frieden mit Gott. Das ist der allererste Schritt auf dem Weg, ein Jünger zu werden, ihn kennenzulernen. Und heute wollen wir uns eben den zweiten Schritt anschauen. Lasst uns in den heutigen Text einsteigen. Ich lese dazu nochmal Vers 18. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Was sehen wir hier in diesem Vers? Wir sehen zwei typisch galiläische Fischer. Wenn ein echter Jude jetzt das Matthäusevangelium gelesen hat zur damaligen Zeit, und Matthäus hat vor allem für Juden geschrieben, dann würde er sich schon über den Namen von Andreas ärgern. Wie kann ein Jude einen rein griechischen Namen haben und sich dann in dem Klischee bestätigt fühlen, die in Galiläa sind doch alles halbe Heiden? Zwar ist klar, wenn wir weiter in den Evangelien lesen, dass Simon und Andreas Juden waren, aber das ist nur ein weiteres Beispiel, was für einen großen Einfluss die griechische Kultur in Galiläa eben hatte. Und deswegen wurde Galiläa nicht zu Unrecht schon seit Jahrhunderten als Kreis der Nationen bezeichnet. Aus Johannes 1 wissen wir auch, dass Jesus Andreas und Simon vorher schon kannte. Also sie hatten schon eine gewisse Vorgeschichte. Andreas war früher selbst schon ein Jünger von Johannes dem Täufer gewesen, während der in Judäa gelehrt hatte, und war jetzt eben zu Jesus weitergekommen. Und dann Jesu Jünger gewesen, zumindest eine Zeit lang, zumindest so lange, wie Jesus in Judäa wirken konnte. Danach hat sich die Bewegung aber erstmal zerstreut. Und hier wird quasi wieder an das angeknüpft, was bei Andreas schon da war, was bei seinem Bruder Simon aber noch nicht da war, nämlich dass sie Jünger Jesu wurden. Dieser ganze Hintergrund ist auch nicht wirklich vorausgesetzt, wenn wir nur das Matthäusevangelium lesen. Hier ist keine Vorkenntnis vorausgesetzt. Wir sehen einfach nur zwei Fischer. Wir wissen im Prinzip dann noch nicht mal, ob sie religiös waren. Wir wissen nicht, ob sie talentiert waren. Wir haben keine Ahnung, warum Jesus gerade diese zwei berufen hat. Es sind einfach zwei Fischer, die wir bei der Arbeit sehen. Jetzt ist es so, dass es über Fischer zur Zeit Jesu ein hartnäckiges Klischee gibt, dass sie ganz einfache Leute aus der Unterschicht waren, die weder lesen noch schreiben konnten. Das ist zwar hartnäckig, dieses Klischee, aber nicht haltbar. Zum einen ist es so, dass jüdische Jungs in der Synagoge gelernt haben, zu lesen und zu schreiben. Und das Fischen an sich war auch durchaus ein profitables Geschäft, je nachdem, auf welcher Seite man stand. Natürlich gab es da Lohnarbeiter, und in Klammern bemerkt, viele von uns sind ja auch nur Leute, die für Lohn arbeiten, also vielleicht gar nicht so besonders, dass wir uns groß über die erheben können. Also natürlich gab es da die Lohnarbeiter, und auf die trifft das Klischee vielleicht ein Stück weit schon zu, zumindest was die soziale Stellung angeht. Aber auf den Vater von Jakobus und Johannes schon mal auf jeden Fall nicht. Der hatte nämlich Lohnarbeiter. Dann doch auch nicht auf seine Söhne, die quasi die Erben von dem Gewerbebetrieb waren. Sie waren selbstständig. Und das bedeutet, sie besaßen Boote, sie besaßen Ausstattung, und natürlich waren sie auch oft genug noch selbst mit dem Fischen beschäftigt. Es waren nicht nur Manager, aber es waren typische Selbstständige, die noch mit mehr zu tun hatten als mit dem Fischen. Sie mussten die Boote und die Ausrüstung instand halten bzw. neues Material besorgen. Auf dem Arbeitsmarkt, der damals noch viel flüchtiger war als heute, mussten sie sich immer wieder darum bemühen, Leute einzustellen und die anzulernen. Sie mussten sich auch um den Absatz bemühen. Es war noch nichts gewonnen, wenn die Fische gefangen waren, sondern man musste die auch irgendwie verkaufen. Und alles Weitere, woran ich jetzt so als Nicht-Selbstständiger gar nicht denken kann, wo euch Andreas oder Guido oder Willi aber noch sagen könnten, was es alles bedeutet, selbstständig zu sein. Das war quasi ihre soziale Stellung und ihre Situation. Und in der Szene, die wir gerade sehen, da haben sie ein spezielles Netz, mit dem sie am Ufer fischen. Der Begriff, der da steht, der bezeichnet quasi ein Netz mit Gewichten an den Enden von dem Netz. Und dieses Netz wurde dann auf die Wasseroberfläche geworfen. Und während es sinkt, kommen wegen den Gewichten die Enden so zusammen und umschließen dann die Fische. Also das war eine Art zu fischen, eben das Uferfischen. Wir kennen noch verschiedene andere Weisen, wo die Leute dann auch rausgefahren sind mit den Booten. Jedenfalls, sie waren gerade bei ihrer typischen Arbeit. So, jetzt kommt Jesus, Vers 19, und er spricht zu ihnen: Kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Die Wörter, die wir in der Bibel für Nachfolgen finden, und es sind unterschiedliche, haben alle zuerst mal die wörtliche Bedeutung von hinterhergehen oder mitkommen. Also erstmal keine religiöse Bedeutung, keine religiöse Interpretation, anders als bei uns, wenn wir direkt was von folgt mir nach oder so lesen. Deswegen ist es auch gar nicht mal so schlecht, das erstmal zu übersetzen mit kommt mit mir mit. Und auch in der damaligen Zeit, die Rabbis hatten ja auch ihre Schüler und ihre Jünger, wenn da dieser Begriff vom Nachfolgen gebraucht wurde, dann hat das auch nur bedeutet, dass die Schüler ihrem Meister hinterhergegangen sind. Wir sehen einfach, Jesus lädt sie wieder ein, wie er es damals auch in Johannes 1 schon gemacht hat mit Andreas und Johannes an der Stelle. Er lädt sie ein, mitzukommen, zu kommen und zu sehen. Und wir sehen da die Bereitschaft, die er hat, sein Leben mit ihnen zu teilen. Jetzt ist es aber trotzdem nicht alles, was drinsteht, steckt in diesem Begriff. Es bedeutet nicht nur einfach mal mitkommen. Wenn wir uns im Alten Testament den Begriff hinterhergehen anschauen, hat er natürlich diese wörtliche Grundbedeutung, aber er wird auch übertragen auf Gott verwendet. Und so heißt es in 5. Mose 13, Vers 5, dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn sollt ihr fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme gehorchen. Ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen. Das Schöne am Hebräischen ist, dass die Verse sehr oft parallel aufgebaut sind. Deswegen kann man, wenn man einen Teil von einem Vers nicht so richtig versteht, sich den zweiten Teil anschauen und die erschließen sich dann gegenseitig. Und deswegen ist es klar, dass Hinterhergehen oder Nachfolgen in Bezug auf Gott bedeutet, ihm zu gehorchen, ihm zu dienen, ihm anzuhängen. Man kann nicht nur Gott nachfolgen nach dem Alten Testament, sondern in Richter 2, Vers 12 heißt es, und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach. Und das ist wieder der gleiche Begriff, sie liefen anderen Göttern nach. Von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten, und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. In Bezug auf Menschen hat dieses Hinterhergehen nur ganz selten eine tiefere Bedeutung. Und deswegen hat es diese Bedeutung wohl auch nicht geschafft, dass sie damals zur Zeit Jesu wirklich relevant war. Zum Beispiel, dass sie bei den Rabbis auch nicht mehr relevant war. Aber in 1. Könige 19, Vers 20 wird das Wort dann doch genau so gebraucht. Und zwar geht es da um Elia und Elisa. Elia war schon ein großer Prophet und Elisa würde ein großer Prophet werden. Und wenn wir da lesen, dass Elisa hinter Elia hergeht, dann ist klar und deutlich, dass es nicht nur geht, er kommt halt mal mit, sondern es ist deutlich, dass Elisa Elias Jünger wird. Und daran kann Jesus dann doch ein Stück weit anknüpfen. Wenn wir uns jetzt also die Wortbedeutungen zusammenfassen, heißt es Folgendes, wenn Jesus Menschen aufruft, ihm nachzufolgen. Erstens, es bedeutet, dass sie mitkommen. Und es bedeutet, dass er bereit ist, sein Leben mit ihnen zu teilen. Zweitens, die Leute, die mit ihm mitkommen, die ihm nachfolgen, werden seine Schüler. Letztendlich sehen wir es bei den Jüngern, dass sie ein Praktikum bei Jesus machen, das sie darauf vorbereitet, das Gleiche zu tun wie Jesus. Wir sehen, dass Jesus die Jünger schon während ihrer Ausbildung schickt, dass er genau wie er selbst die Botschaft vom Reich Gottes, dass sie genau wie er selbst die Botschaft vom Reich Gottes predigen und dass er ihnen die Macht gibt, Wunder zu tun, wie auch er Wunder getan hat. Und das Dritte bedeutet, dass sie ihm auch zeitlich nachfolgen. Jesus wusste ganz genau, dass eine Zeit kommen würde, wo er selbst nicht mehr da sein würde und wo sie sein Werk fortsetzen mussten. Jesus ruft die Fischer nicht nur dazu auf, ihm nachzufolgen, sondern er sagt ihnen auch voraus, was sie werden, wenn sie ihm folgen, nämlich Menschenfischer. Und dieser Begriff Menschenfischer ist was völlig Neues. Das war kein übliches Wort damals. Es ist genauso unüblich oder noch unüblicher, wie es heute ist. Jesus hat einfach aus der Situation heraus diesen Begriff gebildet, weil Simon und Andreas bisher Wassertiere gefischt haben, sagt er ihnen, jetzt werdet ihr Menschen fischen. Und bis auf diese Geschichte kommt der Begriff in der Bibel auch nicht mehr vor. Es ist also kein theologischer Begriff. Es wäre also ein Fehler, zu viel in diesen Begriff reinzulegen. Zum Beispiel sich Gedanken darüber zu machen, woraus die Menschen denn rausgefischt werden. Oder warum es denn gut sein soll für so einen Fisch, wenn er aus dem lebensnotwendigen Wasser rausgezogen und ans Land geworfen wird. All das will Jesus hier nicht aussagen. Da legt man in ein Bild viel zu viel rein. Der Begriff Menschenfischer ist einfach rein aus der Situation her zu verstehen. Jesus hätte sie zum Beispiel nicht aufgerufen, Menschenfischer zu werden, wenn ihr Beruf Landwirt gewesen wäre. Aber ein paar Sachen stecken dann doch drin in diesem Ausdruck Menschenfischer. Zum einen, ganz offensichtlich, wenn Jesus ihnen sagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen, dass das offensichtlich etwas Größeres ist, Menschen zu fischen als Wassertiere. Und dann das Zweite, das steckt auch ganz deutlich hier drin, dass es darum geht, Menschen zu gewinnen. Und auch die Frage, wofür man sie denn gewinnen soll, ist legitim, wenn wir uns anschauen, dass sich alles im Dienst von Jesus um das Reich Gottes gedreht hat, dann geht es natürlich darum, Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Es gibt da noch eine weitere Stelle, wo von Fischen in Bezug auf das Reich Gottes die Rede ist. Die will ich euch der Vollständigkeit halber nicht vorenthalten. Nämlich Matthäus 13, Verse 47 und 48. Da sagt er, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, das sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen. Und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. Also auch hier geht es wieder darum, dass Menschen für das sichtbare Reich Gottes, nämlich die Gemeinde, gewonnen werden. Wer davon aber wirklich zu den Kindern Gottes gehört und wer nicht, das weiß Gott allein. Und am Ende werden natürlich nur die echten Kinder Gottes auch zu ihm gelangen, nicht diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer einfach mitgelaufen sind. So, damals gab es, wie gesagt, die Rabbis und auch die hatten Schüler. Wie unterscheidet sich jetzt Jesus mit seinen Schülern, mit seinen Jüngern von dem, was damals übrig war? Bei den Schülern der Rabbis gab es ein ganz bestimmtes Ziel, nämlich, dass sie das Gesetz lernten und dann fähig wurden, das Gesetz selbst zu lehren. Könnte man sagen, vielleicht beschreibt das gar nicht mal so schlecht, was auch als Christen unsere Aufgabe ist. Aber wir sehen doch, dass Jesus für seine Jünger ein anderes Ziel hat, nämlich Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann ich ein Menschenfischer werden? Ich denke, das Erste, was hilfreich ist dabei, ist, dass wir uns nochmal klar werden, dass wir ja auch alle mal Fische waren. Auch wir wurden alle mal ans Land gezogen von Jesus. Und das ist durchaus hilfreich und es ist auch wichtig und es gibt uns einen Bezug zu den Menschen, dass wir auch wissen, wie ist es denn zu leben ohne Jesus? Wie ist es denn, ein Fisch zu sein, der nicht gerettet ist? Aber wir sind eben nicht nur Fische, sondern wir sind Fische, die erlebt haben, was es bedeutet, dass wir jetzt zu Jesus und zu seinem Reich gehören. Und als solche, die beides kennen, sollte es uns doch möglich sein, auch anderen Menschen den Unterschied zu beschreiben und den Gewinn, der sich dadurch ergibt, dass wir jetzt zum Reich Gottes dazu gehören. Außerdem ist es wichtig, nicht zu vergessen, was Jesus hier genau gesagt hat und sich hier den Wortlaut anzuschauen. Er sagt nicht, wenn ihr euch dann anstrengt, werde ich euch zu Menschenfischern machen, sondern er gibt ihnen eine feste Zusage. Wer mit Jesus geht, der kann nicht vielleicht lernen oder wenn er sich bemüht oder was auch immer, sondern der wird von ihm lernen, wie man Menschen für das Reich Gottes gewinnt. So, es gibt noch eine sehr bekannte Stelle, wo auch das Gewinnen von Menschen und die Jüngerschaft zusammen vorkommen, nämlich Matthäus 28, Verse 18 bis 20, wo es heißt, wenn wir es wörtlich übersetzen, indem ihr hingeht, macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also was wir schon kennen, als Jesu Jünger sollen bzw. werden die Apostel Menschen gewinnen. Sie sollen aber nicht dabei stehen bleiben, sondern selbst wieder Menschen zu Jüngern machen. Also sie sollen nicht sagen, wir sind Jünger und wir fangen jetzt Menschen und dann haben wir unseren Auftrag erfüllt, sondern nein, sie sollen selbst wieder, die sie Jünger geworden sind, andere zu Jüngern machen. Also zu Menschen, die ihr Leben mit Jesus leben und ihm gehorchen. Wie wir gelesen haben, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Zu diesem Zweck müssen die Apostel wieder genau das Gleiche tun, was auch Jesus getan hat. Nämlich sie müssen sich Zeit für andere nehmen, sie müssen ihr Leben mit Menschen teilen, Menschen an ihrem Leben Anteil haben lassen und ihnen beibringen, wie man Menschen gewinnt. So wie Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, Menschenfischer zu werden, so ist es auch heute, dass der Mentor seinem Schüler doch beibringen sollte, wie man Menschen gewinnt. So, wenn man sich dieses Konzept anschaut, ist es natürlich aufwendiger und personenorientierter, wie wenn man sagt, naja, man hält einfach irgendwie eine große Predigtreihe in irgendeiner Halle ab und predigt dann zu den Leuten und dann kann man die Leute vielleicht so beeinflussen, dass sie sagen, ja, ich möchte gerettet werden und dann hat man wunderbar Menschen für Jesus gewonnen. Es ist irgendwie aufwendiger, ne, wenn wir davon sprechen, sich ins Leben von anderen zu investieren, sich Zeit zu nehmen, Menschen an der Hand zu nehmen und sie wirklich zuzurüsten und auszubilden. Der Erweckungsprediger Dwight Moody hat mal gesagt, es ist besser, 10 Leute auszubilden, als die Arbeit von 10 Leuten zu machen. Das klingt irgendwie logisch, ne? Wenn sich das verteilt und sich das multipliziert, ist es natürlich viel effektiver. Aber er hat noch was dazu gesagt. Aber es ist härter. Also die Arbeit von 10 Leuten zu machen, das ist nichts im Vergleich dazu, 10 Leute auszubilden. Und das macht uns schon einfach deutlich, dass das Konzept aufwendig ist. Aber es ist das Konzept, das uns Jesus vorgibt. Und deswegen sollten wir doch gucken, dass wir diesem Konzept wieder näher kommen. Und wenn wir uns so das Ideal bei Jesus und seinen Jüngern anschauen, dann sehen wir auch, dass es ein sinnvolles Konzept ist, dass es ein schönes Konzept ist und dass es auch ein erfolgsversprechendes Konzept ist. So, jetzt spulen wir die Zeit mal fast 2000 Jahre weiter. Bis hierhin, oder vielleicht noch anschaulicher, bis in die Zeit, wo du selbst Christ geworden bist. Was ist jetzt von diesem Konzept Jesu noch übrig geblieben? Welcher junge Christ hat es erlebt, dass ein effektiver Jünger Jesu und Menschenfischer ihn bei der Hand genommen hat, mit ihm sein Leben geteilt hat, ihm gezeigt hat, was es heißt, sein Leben mit Jesus zu leben, ihm zu gehorchen und wie man Menschen gewinnt? Wer kann das sagen, dass es bei ihm so war? Ich verzichte auf Handzeichen. Die Antwort ist im Großen und Ganzen in unserer Zeit schon recht ernüchternd. Die meisten von uns haben das in den Gemeinden, aus denen sie kommen, nicht erlebt. Und daraus ergibt sich natürlich jetzt auch ein großes Problem. Selbst wenn wir sagen, Mensch, wir sehen, dass das eigentlich das Konzept von Jesus ist, aber wir haben es selbst nie erlebt. Also wie können wir es dann anderen, die es selbst nie erlebt haben? Und das ist wirklich ein Problem. Die Verunsicherung ist definitiv verständlich, aber wir können jetzt auch nicht bei dem Problem stehen bleiben. Es ist doch dann einleuchtend, dass es wichtig ist, dass jetzt mal wieder jemand damit anfängt, das zu leben. Und klar, es wird wahrscheinlich so sein, weil du es selber nie erlebt hast, wie man das denn macht, dass du das nicht ganz und gar perfekt hinbekommst oder sogar ziemlich imperfekt hinbekommst. Aber es ist trotzdem wirklich wichtig, dass wir es machen, und wir sind ja auch nicht allein, wenn wir Jüngerschaft leben. Es ist doch nicht so, dass wir gar nichts gelernt haben und dass wir in unserem geistlichen Leben noch gar nichts hinbekommen haben. Dann können wir doch zumindest das, was wir bereits lernen durften, was Jesus uns schon gezeigt hat, weitergeben. Eine zweite Hürde ist, dass uns Jesus natürlich nicht mehr in sein Leben mit hineinnehmen kann, wie er es damals bei den Jüngern gemacht hat. Also das Nachahmen Jesu, dieser wichtige Teil, das ist schon schwieriger geworden. Ja, wenn die Leute mich nachahmen, dann weiß ich nicht, ob da viel Gutes bei rumkommt. Da wäre ich mir viel sicherer und optimistischer und zuversichtlicher, wenn ich wüsste, dass sie Jesus direkt nachahmen. Aber weil Jesus halt nicht da ist, ist das schwieriger. Und so, ja, bleibt einmal halt trotzdem manchmal die Vorbildrolle, auch wenn man sich nicht unbedingt als vorbildlich erlebt. Aber es ist ja nicht so, dass wir Jesus jetzt aus dieser Nachfolgegeschichte ganz ausklammern müssen. Oder es wäre sogar ein großer Fehler, wenn wir ihn ausklammern und sagen, naja, jetzt müssen wir halt als Jünger andere Leute zu Jüngern machen. Er ist ja immer noch da. Es ist ja nicht so, dass Jesus ganz weg ist. Er ist halt nur nicht mehr leiblich bei uns präsent. Und es ist ja auch ohne Zweifel so, dass er immer noch wirkt in der heutigen Zeit. Und es ist auch noch genauso wahr, dass er heute immer noch das gleiche Ziel hat, nämlich uns zu echten Jüngern zu machen und uns zu Menschenfischern zu machen. Deswegen bin ich überzeugt, dass es in unserer Situation heute, so unvollkommen wie sie auch ist, umso wichtiger ist, dass wir uns nah an Jesus halten, um das, was wir nicht selbst erlebt haben, irgendwie ausgleichen zu können. Dass wir ihn bitten, uns zu helfen, dass wenn wir andere an der Hand nehmen, er es letztendlich ist, der ihnen was beibringt. Und dass das, was wir nicht vermitteln können, dass er ihnen das vermittelt und dass er sie zu etwas Besserem macht, als wir selbst es sind. Ich lese Vers 20. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Es gibt Stellen, da ruft Jesus in die Nachfolge, aber der Gerufene folgt ihm nicht. Aber die Stellen sind selten. Meistens ist es so wie hier. Menschen lassen alles stehen und liegen und gehen mit ihm mit. So. Jesus ruft in die Nachfolge. Jesus hat nicht nur damals zwei zufällige Fischer oder vier zufällige Fischer in die Nachfolge gerufen, sondern durch den Missionsbefehl hat er deutlich gemacht, dass wir nicht nur alle zu Jüngern werden sollen, sondern sogar noch andere zu Jünger machen sollen. Also es ist ganz klar, dass Jesus uns alle in seine Nachfolge beruft. Die Frage ist, wirst du ihm folgen? Der christliche Philosoph Søren Kierkegaard hat an der Stelle eine wichtige Unterscheidung gemacht, und zwar zwischen Nachfolgern und Bewunderern. Und zwar, ein Nachfolger ist, was er bewundert oder strebt wenigstens danach, es zu sein. Ein Bewunderer hält sich persönlich außerhalb, entdeckt nicht oder will nicht entdecken, dass das Bewunderte eine Forderung an ihn enthält. Also um es ein bisschen anders auszudrücken, findest du Jesus einfach nur gut und irgendwie überzeugend und das ist alles schon ganz sinnvoll, was da so läuft mit dem Reich Gottes? Oder erkennst du, dass Jesus auch eine ganz klare Forderung an dich hat? Die Jünger damals haben es erkannt, dass das eine Forderung bedeutet. Sie fanden Jesus nicht einfach nur gut, weil sie ja von früher noch kannten und seine Predigten insgesamt gut fanden und er hatte mehr zu sagen als andere Leute, sondern sie haben verstanden, es bedeutet, wir müssen mitgehen, umgekehrt, wir müssen alles, was wir bisher haben, liegen lassen. Jetzt ist die Frage, wohin, also und zu was für einem Leben werden wir aufgerufen, wenn wir in die Nachfolge gerufen werden. Da kann man auch viel falsch verstehen und dadurch in ein verkrampftes Verhältnis kommen, wo alles letztendlich auf eine fleischliche Art und Weise passiert und wir aus eigenen Kräften versuchen, besser zu werden, obwohl unsere Bekehrung uns eigentlich zeigen sollte, dass das nicht funktioniert. Es geht darum, dass wir nicht für etwas, zu etwas, wie auch immer, berufen werden, sondern wir werden zu Jesus persönlich berufen. Wir werden dazu berufen, auf Jesus zu schauen und von ihm uns leiten zu lassen. Ich habe in einem Kommentar zu der Stelle folgenden Satz gelesen, den fand ich ganz hilfreich. Sie werden weder zu einer religiösen noch zu irgendeiner anderen Gewaltleistung aufgerufen. Sie werden eingeladen, dabei zu sein bei dem, was um Jesus herum geschieht. Und das ist der Kern der Nachfolge, dass Jesus im Mittelpunkt steht in unserem Leben. Wenn wir Jesus wirklich nah und eng folgen, dann wird der Rest mit dazukommen. Ihr kennt sicher, viele von euch kennen die Stelle, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Es ist so, an der Stelle geht es um materiell Notwendiges. Aber dieses Prinzip gilt, wie wir heute schon gelernt haben, auch im Bezug auf das Wachstum und in Bezug auf den geistlichen Dienst. Jesus hat ja gesagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Also die Bedingung für diesen Fortschritt ist einzig und allein Jesus nachzufolgen, mit ihm mitzukommen, mit ihm zu gehen und er macht uns dann zu brauchbaren Dienern. Wir können uns natürlich anstrengen, geistlich, moralisch, evangelistisch und im Dienst besser zu werden und dann denken, naja, wenn ich das mache, dann bin ich doch ein guter Jünger Jesu. Oder, und das ist eben der entgegengesetzte Ansatz, wir können uns nahe zu Jesus halten und sehen, wie er uns Stück für Stück formt. Und es ist klar, wenn wir diesen Text uns anschauen, dass nicht die Vorbedingung ist, werdet Menschenfischer, dann seid ihr tolle Jünger, sondern es ist klar, welchen Weg uns Jesus hier lehrt. Und es ist eigentlich auch klar, dass derjenige, der auf seine eigenen Fähigkeiten baut, fleischlich ist und dass fleischliche Frömmigkeit keinen Erfolg bringt. Das zeigt uns das Neue Testament auch ganz deutlich. So, jetzt haben wir die Geschichte einmal durchlaufen. Jesus sieht zwei Fischer, er beruft sie und sie kommen mit ihm mit. Jetzt nochmal das Gleiche. Ich lese Vers 21. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Also wieder zwei galiläische Fischer, zwei Selbstständige, zwei Söhne eines Unternehmers. Und diese Jünger sind gerade bei einer etwas anderen Tätigkeit. Sie sind nicht beim Uferfischen, sondern dabei, ihre Netze in Ordnung zu bringen. Das heißt, sie machen die Netze sauber und gegebenenfalls flicken sie die Netze, wo die Netze kaputt sind. Dann, es geht weiter, was habe ich noch nicht gelesen aus Vers 21, und er rief sie. Das ist theologisch insoweit auch wichtig, wenn wir uns überlegen, wir stehen hier ganz am Anfang von dem Matthäus-Evangelium. Und das heißt, die Jünger, die Jesus hier beruft, die haben alles mitbekommen. Die haben Jesus sehr genau kennengelernt. Und die wussten dann auch, was sie anderen Menschen weitergeben mussten und sollten. Es waren keine Leute, die sich ihren Jesus irgendwie so zurechtgedacht haben aufgrund von ihren eigenen Fantasien, sondern die Apostel, das waren Leute, die Jesus tatsächlich über längere Zeit oder sogar über lange Zeit erlebt haben und die wissen, wovon sie sprechen, wenn sie dann später von Jesus gesprochen haben. Und deswegen war es auch so wichtig, dass Jesus von Anfang an seine Jünger berufen hat. Und deswegen war es auch wichtig bei der Frage, wer soll Apostel werden, in der Apostelgeschichte 1, dass nur diejenigen Apostel sein können, die von Anfang an dabei gewesen haben und alles mitbekommen haben, weil sie wissen, wovon sie reden. So, jetzt haben wir wieder gesehen, Jesus ruft die Menschen zu sich. Umgekehrt gibt es Stellen, wo Menschen von sich aus zu Jesus kommen und ihm folgen wollen. Da ist es interessanterweise so, dass Jesus ihnen kritische Fragen stellt, die ihnen aufzeigen, dass sie gar nicht wissen, was sie da eigentlich vorhaben, wenn sie ihm nachfolgen, und die sie auch ins Nachdenken bringen und ihnen zeigen, sie sind gar nicht so weit, Jesus nachzufolgen. Über diese Hindernisse werden wir gleich noch sprechen. Hier ist es aber wieder so, er selbst ruft sie auf, ihm zu folgen. Und auch das ist anders, als es damals bei den Rabbis und ihren Schülern war. Da war es so, ja, der Schüler sucht sich einen Rabbi aus und fragt, ja, kann ich bei dir anfangen? Und wenn er dann, dem Rabbi gut genug war, dann hat er ihn genommen. Interessanterweise ist es bei Jesus anders und das sollte uns, wenn Jesus so unser Vorbild ist in Bezug auf alles, auch in Bezug auf die Jüngerschaft, ein wichtiges Prinzip werden, dass Jesus selbst aktiv Jünger beruft. Und wenn wir uns auch Paulus anschauen oder vorher noch Barnabas anschauen, wie sie aktiv Menschen mit hineinnehmen und von sich aus Menschen ansprechen. Jetzt ist es so, dass es gerade bei jungen Menschen zu beobachten ist, dass es immer wieder welche gibt, die gerne so persönlich in der Jüngerschaft angeleitet werden wollen und deswegen erfahrenere Geschwister fragen, die ihnen halt helfen können dabei. Aber eigentlich sollte die Initiative von den Jüngern ausgehen, dass wir selbst von uns aus auf neue Christen zugehen und ihnen helfen, Jünger zu werden. Dann Vers 22, sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Ja, wenn man Jesus folgt und zu ihm geht, heißt es auch immer, von was anderem wegzugehen. Wir finden hier bei den Jüngern schon sehr drastische Beispiele. Also sie haben alle ihren Beruf aufgegeben, um mit Jesus umherzuziehen. Und bei Jakobus und Johannes wird es auch beschrieben, da war der Vater noch dabei und selbst den haben sie einfach sitzen lassen. Das heißt, selbst ihre Familie haben sie hinter sich gelassen. Zumindest mal Familie im Sinne von Eltern beziehungsweise Verwandtschaft. Aber wahrscheinlich ist auch das schon wieder so ein bisschen Versuch von uns, die Anforderungen der Nachfolge ein bisschen abzuschwächen. Denn wie kann man sich das mit der Nachfolge bei Petrus vorstellen? Ich weiß, das, was ich jetzt sagen werde, ist nicht populär, aber Petrus war zu der damaligen Zeit auf jeden Fall verheiratet. Und Petrus' Frau wird in Lukas 8 nicht bei den Frauen genannt, die mit Jesus umhergezogen sind. Ich werde die Zuspitzung jetzt nicht weiterführen an dem Punkt. Wir werden noch viel über Jüngerschaft hören. Aber wenn wir uns zumindest dieses Grundprinzip anschauen, dass die Jünger doch einiges hinter sich lassen mussten, kommen wir um den folgenden Satz nicht herum. Ein Jünger muss grundsätzlich bereit sein, alles aufzugeben, weil ihn die Nachfolge alles kosten kann. Er muss bereit sein, alles aufzugeben, was dem widerspricht, wozu Jesus ihn ruft. Jetzt haben wir in unserem Durchgang durch die Evangelien noch viele Möglichkeiten, uns so scharfe Stellen anzuschauen. Deswegen lasst uns heute in der Anwendung mal etwas niederschwelliger ansetzen. Wenn wir uns das durchgelesen haben, dass Simon, Andreas, Jakobus und Johannes auf den Ruf Jesu hin ihren Beruf und ihre Familie verlassen haben, dann sollte das doch für uns mindestens ein Zeichen sein, dass Jesus nachzufolgen bedeutet, es kann nicht alles so bleiben, wie es immer schon gewesen ist in unserem Leben, sondern da muss sich was verändern und da müssen Sachen weggekürzt werden. Und alles, was in Konkurrenz zur Nachfolge Jesu steht, müssen wir bereit sein, aufzugeben. Auch das ist nichts Neues, das ergibt sich zwingend aus dem Text, dass alles, was sich in Konkurrenz zur Nachfolge Jesus befindet, vom Jünger aufgegeben werden muss. Und wie viele Dinge gibt es da in unserem Leben, die viel eindeutiger der Nachfolge Jesu widersprechen, als diese hohen Ansprüche, von denen wir heute gelesen haben. Und wie viele viel trivialere Dinge halten uns zurück als Arbeit und Familie? Müssen wir nicht wenigstens diese Dinge zurücklassen? Jesus sagt an vielen Stellen, der und der kann nicht mein Jünger sein. Und das sagt er zu Menschen, die ganz normale und völlig verständliche Dinge tun, sich aber durch diese Dinge davon abhalten lassen, das zu tun, wozu Jesus sie ruft. Und wenn wir schon klare Sünden nicht lassen können oder auch nicht lassen wollen, wie auch immer, also wenn wir schon klare Sünden nicht lassen und nicht bereit sind, wenigstens triviale Dinge aufzugeben, meinen wir dann wirklich, dass Jesus heute so anders ist, dass er zu uns sagt, ja, du kannst trotzdem mein Jünger sein. Er ist heute der gleiche, wie er damals war. Und wenn wir solche sind, zu denen Jesus sagen muss, du kannst nicht mein Jünger sein, wenn wir uns das Gleichnis vom Fischernetz anschauen, dann müssen wir uns auch noch fragen, was für Fische sind wir denn? Sind wir gute Fische oder sind wir faule Fische? Ich fasse das zusammen, was wir heute aus diesem Text beobachtet haben. Der erste und der wichtigste Denkanstoß ist, dass es das Wichtigste ist, dass wir Jesus im Zentrum unseres Lebens haben. Wir können ganz leicht als Christen unser Leben neben Jesus herleben. Aber mach's anders, mach's so, wie er selber es uns anbietet, dass er sein Leben mit uns teilt. Leb dein Leben nicht neben Jesus her, sondern leb es mit ihm gemeinsam. Dann wird er dich voranbringen in diesen ganzen Bereichen, geistlich, moralisch, evangelistisch, im Dienst. All das wird er vollbringen, wenn du dich ihm nahest. Und dann die zweite Herausforderung und ich habe das recht ernst gemacht, aber wenn wir uns Jesu Aufforderungen zur Nachfolge anschauen, ist das auch sehr ernst, dass wir uns jetzt wirklich die Frage stellen, welche Dinge in meinem Leben muss ich zurücklassen? Und dass wir da nicht wischiwaschi sind und naja und vielleicht und ach komm, sondern dass wir da wirklich in uns gehen und Sachen zurücklassen, die wir zurücklassen müssen in der Nachfolge. Und wenn wir das als dritter und letzter Anstoß wenn wir uns angeschaut haben, wie wichtig Jesus dieses Konzept der Jüngerschaft ist. Er selbst als der Meister beruft Jünger, bildet sie aus und die Jünger gehen wieder hin, rufen andere, bilden die aus und immer und immer und immer so weiter. Wir sehen, dass dieses Prinzip ist Jesus wichtig und dieses Prinzip führt dazu, dass echte Jünger herangebildet werden, nicht nur in Anführungszeichen Bankdrücker oder Bankwärmer. Deswegen, der du schon was länger Christ bist und der du schon einiges von Jesus lernen durftest, mach dir wirklich scharf Gedanken darüber, wie du Jüngerschaft machen kannst. Sei nicht so wie die Generationen vor uns, die sagen, keine Ahnung, betrifft mich nicht, habe ich nie erlebt, deswegen kann ich es nicht machen, sondern fang an, dir Gedanken zu machen, okay, wem kann ich denn was vermitteln, wem kann ich was beibringen, wen kann ich an der Hand nehmen und ihm Dinge beibringen, die ich gelernt habe oder vielleicht auch, dass wir manche Dinge, die wir beide noch nicht können, gemeinsam lernen. Amen.